Wir steigen mal ein mit dem Predigttext, den finden wir im Psalm 115. Und da heißt es, nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre um deiner Gnade und Treue willen. Warum sollen die Heiden sagen, wo ist denn ihr Gott? Unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will. Ihre Götzen aber sind Silber und Gold von Menschenhänden gemacht. Sie haben einen Mund und reden nicht, sie haben Augen und sehen nicht, sie haben Ohren und hören nicht, sie haben Nasen und riechen nicht, sie haben Hände und greifen nicht, Füße haben sie, gehen aber nicht und kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Die solche Götzen machen, werden ihnen gleich, alle, die auf sie vertrauen. Aber Israel, hoffe auf den Herrn, er ist ihre Hilfe und Schild. Das Haus Aaron, hoffe auf den Herrn, er ist ihre Hilfe und Schild. Die ihr den Herrn fürchtet, hoffet auf den Herrn, er ist ihre Hilfe und Schild. Der Herr denkt an uns und segnet uns. Er segnet das Haus Israel, er segnet das Haus Aaron. Er segnet die den Herrn fürchten, die Kleinen und die Großen. Der Herr mehre euch, euch und eure Kinder. Ihr seid die Gesegneten des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Himmel ist der Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Nicht die Toten loben den Herrn, keiner, der hinunterfährt in die Stille. Wir aber, wir loben den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja! Was für ein schöner Psalm, oder? In der Bibel finden wir ja viele Ich-Bin-Worte. Wenn wir im Neuen Testament gucken, da gibt es ja von Jesus ganz viele Worte. Und manche dieser Ich-Bin-Worte werden auch mit einem Ihr-Seid-Wort in Verbindung gestellt. Zum Beispiel, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ich bin der Töpfer, ihr seid der Ton. Ihr seid Salz und Licht. Und es gibt noch mehr von diesen Ihr-Seid-Worten. Und vielleicht habt ihr auch die Ihr-Seid-Zusage in dem Psalm gerade entdeckt. Da heißt es nämlich, ihr seid die Gesegneten des Herrn. Die Gesegneten des Herrn. Ohne Wenn und ohne Aber. Eine Tatsache. Und eigentlich könnte ich jetzt mit dieser Zusage Amen sagen und mich wieder da vorne hinsetzen und wir könnten Gott von Herzen dankbar sein, oder? Eigentlich ist das doch schon Predigt genug. Kann man eigentlich nicht viel mehr hinzufügen. Aber dann habe ich gedacht, bei der Vorbereitung auf diese Predigt, wie schön das ist, sich damit mal auseinanderzusetzen. Was bedeutet das eigentlich? Was steckt dahinter an Weitem und am Guten? Wenn man sich mit den Ihr-Seid-Worten mal so auseinandersetzt, da gibt es wirklich ein paar von, meine Frau und ich haben das mal gemacht für eine Bibelarbeitsreihe, dann haben wir sehr schnell erkannt, dass man sehr schnell dazu verleitet wird, den Zeigefinger zu heben, diesen moralischen Zeigefinger, mit dem wir Deutschen immer ganz fix unterwegs sind. Ne? So zum Beispiel, ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, dann benimm dich aber auch so. Ja? Oder ihr seid Salz und Licht, dann leuchte aber auch. Ja? Wir Deutschen sind da so schnell mit. Die Sicht der Dinge, haben wir aber dann gemerkt, verändert sich sehr schnell, wenn wir den Zeigefinger mal weglassen und diese Ihr-Seid-Worte mal als eine Zusage Gottes nehmen. Als etwas, das er uns zutraut, womit er uns befähigt. Quasi so ein Du bist das und ich, Gott, traue dir das zu. Du bist ein Tempel des lebendigen Gottes. Du bist Salz und Licht. Und dann stell das doch nicht in Frage. Ihr seid die Gesegneten des Herrn. Ich gebe dir mal 90 Sekunden Zeit, mal dein Leben vor dieser Aussage, du bist ein Gesegneter, du bist eine Gesegnete des Herrn, mal ein bisschen Revue passieren zu lassen. 90 Sekunden geht schnell. Nehmt euch mal 90 Sekunden Zeit. Ihr seid die Gesegneten des Herrn und denkt mal drüber nach. Ich weiß ja nicht, wie du jetzt vorgegangen bist bei diesen 90 Sekunden. Ob du wirklich nur an so tolle Highlights gedacht hast oder ob du wirklich mal dein ganzes Leben hast Revue passieren lassen. Und dann ist es dir vielleicht so gegangen wie mir, als ich das gemacht habe, dass ich Situationen entdeckt habe, wo ich gedacht habe, yo, wow, kann ich unterschreiben. Aber ich habe dann bei mir auch Momente entdeckt, wo ich gedacht habe, Das war, glaube ich, nicht ganz so gesegnet, was ich da gemacht habe. Irgendwie nicht cool. Und dann sind wir schnell geneigt, wenn wir an so einen Punkt in unserem Leben kommen, zu sagen, ich kann kein Gesegneter des Herrn sein. Das funktioniert nicht. Und wenn ich das denke, mache ich mich kleiner, als Gott von mir denkt. Und deswegen mache ich euch mal Mut, heute Morgen mal diese Gedankenwege zu verlassen und diese Zusage, ihr seid die Gesegneten des Herrn, du bist eine Gesegnete des Herrn, du bist ein Gesegneter des Herrn, in den Fokus zu nehmen und mal so stehen zu lassen. Du bist das. Und was bedeutet das für uns, für mich, für dich? Und dann schauen wir mal, das finden wir als Bibellesebund immer gut, am besten in die Bibel. Das ist immer ein guter Weg. Dass Gott segnet, das ist schon so alt wie die Erde. Es geht um den 5. Schöpfungstag, an dem Gott alle See- und Flugtiere erschuf und zum Ende des Tages hin passiert Folgendes. Er, also Gott, segnete seine Geschöpfe und sagte, vermehrt euch. Und einen Tag später machte Gott die Landtiere, er hatte seine Freude daran und dann machte er noch den Menschen. Und kurz bevor Gott die Sonne wieder untergehen ließ, passiert Folgendes. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, er schuf Mann und Frau, er segnete die Menschen und sagte zu ihnen, vermehrt euch. Und dann zogen so die Jahrhunderte ins Land. Menschen wie Tiere vermehrten sich, sie benahmen sich mehr und mehr daneben, so sehr, dass Gott zornig wurde und alles Leben auf der Erde auslöschte. Bis auf einen in seinen Augen untadelige Familie. Er lässt sie mitten in der Wüste ein Schiff bauen, schickt mehr Regen, als wir es jemals in unserem Leben erlebt haben und beendet die Fahrt der Arche nach 150 Tagen. Und als alle Menschen wie Tiere die Arche wieder verlassen haben, passiert Folgendes. Gott segnete Noah und seine Söhne und sagte zu ihnen, vermehrt euch. Und dann ging wieder viele Jahrzehnte ins Land und Gott ist mit anderen Leuten unterwegs, unter anderem mit einem Mann und dem sagt Gott Folgendes. Ich will dir viele Nachkommen schenken und dich zum Vater eines mächtigen Volkes machen. So wirst du in aller Welt geachtet sein. An dir wird sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemanden segne. Das sagt Gott einem Mann, der 75 Jahre alt ist und keine Kinder hat. Abraham. Und zwei Generationen später lesen wir über Jakob, dass sein Vater Isaak ihm Folgendes zuspricht. Der Gott, der alle Macht hat, wird dich segnen und dir viele Nachkommen schenken, sodass aus dir einst eine ganze Schar von Völkern wird. Krass, oder? Was da für eine Zuversicht und für eine Perspektive in diesem Segen liegt. Und der Jakob war ja nun wirklich auch kein ganz unbeschriebenes Blatt. Und dass dieser Segen schlussendlich aus einem Wettgebären zwischen seinen Frauen und seinen Nebenfrauen entstehen sollte, ja, in seinem Leben lief nicht immer alles gerade. Und dann machen wir mal einen großen Sprung nach vorne zu einem Propheten, nämlich zu Jeremia, dem Propheten, mit dem ich definitiv nicht tauschen wollte, den ich aber bewundere. Er musste dem Volk Juda mitteilen, dass sie sich mit ihrem Verhalten Gott gegenüber komplett daneben benommen haben und dass jetzt der Punkt erreicht ist, an dem Gott kein Erbarmen mehr haben wird mit ihnen und auch kein Mitleid. Und Jeremia, der eigentlich schon überhaupt gar keine Lust mehr auf seinen Beruf hatte, auf seine Berufung hatte, macht trotzdem weiter und richtet neben Worten der Vernichtung auch etwas, wie ich finde, sehr Bemerkenswertes dem Volk aus. Da ist es in Jeremia 17, doch Segen soll über jeden kommen, der allein auf mich, den Herrn, sein Vertrauen setzt. Er ist wie ein Baum, der am Wasser steht und seine Wurzeln zum Bach hin ausstreckt. Er fürchtet nicht die glühende Hitze, sein Laub bleibt grün und frisch und selbst wenn der Regen ausbleibt, leidet er keine Not. Nie hört er auf, Frucht zu tragen. Ja, da ist das Volk da kurz davor, von Gott vernichtet zu werden, aber Gott ruft eine Perspektive aus. Und hier bekommt sie aber jetzt im Segensbereich eine neue Dimension. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Hier steht nämlich jetzt nicht mehr so viel von Vermehrung oder Fruchtbarkeit. Oder vielleicht doch. Don Williams, ein amerikanischer Pastor, der hat geschrieben zu diesem Vers, Fruchtbarkeit wurde vom physischen in den spirituellen Bereich übertragen. Wenn Gottes Segen zurückkehrt, sind wir wieder fruchtbar. All dies kommt vom Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat. Gott möchte, wenn er uns segnet, dass wir fruchtbar sind, dass wir etwas vermehren, dass unser Leben Früchte trägt. Und wir springen nochmal wieder zurück in die Zeit, nämlich zu einem Magier, der miterleben musste, was es bedeutet, wenn Gott segnet. Welche Kraft es hat, dass selbst er als Magier nichts dagegen unternehmen kann. Es war zur Zeit von König Balak, der hatte die Idee, das Volk Israel verfluchen zu lassen, nachdem er gehört hatte, dass sie nicht weit entfernt vor seiner Stadtmauer lagerten. Und bis zu diesem Lagerort hatte dieses Volk bereits so einige namhafte Könige und deren Völker besiegt. Und deswegen will Balak das Volk verfluchen lassen, damit der Segen Gottes, der auf diesem Volk lag und was er gespürt hat, was dieses Volk so stark machte, dass dieser Segen gebrochen wird, damit er und sein Volk, die Moabiter, nicht auch noch vernichtet werden. Also holt er den Magier, den Bileam, und bittet ihn darum, dieses Volk zu verfluchen. Und der Magier bekennt schlussendlich: Du darfst nicht meinen, Gott sei wie ein Mensch. Er lügt nicht und er ändert niemals seinen Sinn. Denn alles, was er sagt, das tut er auch. Verspricht er etwas, hält er es gewiss. Das sagt jemand, der nicht mit Gott unterwegs ist. Er gab mir Weisung, dieses Volk zu segnen. Und wenn er segnen will, kann ich es nicht ändern. Wenn Gott segnet, kann ich es nicht ändern. Was für einen Magier Versagen ist, ist für uns, die wir die Gesegneten des Herrn sind, ein absoluter Triumph. Wir als Kinder Gottes sind unantastbar für den Teufel. Jeder, ach, das war aber nicht so cool in meinem Leben. Jedes, du bist es nicht wert. Jedes, du kannst das eh nicht. Alle diese Gedanken sollen dich aber von diesem Triumph ablenken. Deswegen bitte ich dich, höre nicht auf diese Stimme, die dir das sagen möchte. Und wenn sie dann doch kommt, dann denk auch mal an Jakob, denk an das Volk Israel, die auch immer wieder versagt haben und trotzdem waren sie gesegnet. Menschen, die versagt haben in ihrem Leben, die versagt haben auch in ihrem Dienst mit Gott und trotzdem gesegnet waren. Gerd Meyer, der ehemalige Landesbischof der Evangelischen Kirche in Württemberg, der hat gesagt: In der Bestimmung, ihr seid, drückt sich ein göttlicher Auftrag aus. Und dieser Auftrag hebt die Jünger von den übrigen Menschen ab. Sie gewinnen als Beauftragte eine einzigartige Würde. Du hast als Kind Gottes eine einzigartige Würde, die dich dazu auffordert und beruft, in Christus fruchtbar zu sein. Ich habe euch dazu bestimmt, reiche Frucht zu bringen, Frucht, die Bestand hat. Darum gilt auch: Alles, was ihr vom Vater in meinem Namen unter Berufung auf mich erbittet, wird er euch geben. Und jetzt denk noch mal kurz über dein Leben nach und über das, was du bis hierhin schon gehört hast. Geht noch weiter, es wird noch besser. Und am Ende werden sie vom Allmächtigen selber gesegnet. Ich finde das krass. In den Kindern muss irgendwas passiert sein. Warum? Weil immer da, wo Gott segnet, passiert was. Und im Neuen Testament bekommt dieser Segen diese neue Dimension, die uns Donald Williams vorhin schon so klar gemacht hat. Petrus sagt: Euch zuerst hat Gott, als er seinen Knecht Jesus erweckte, ihn gesandt, um euch zu segnen, indem ein jeder von euch sich von seiner Bosheit bekehrt. Dabei geht es in erster Linie darum, das Leben in den Griff zu bekommen. Sich vielleicht auch mal schmerzhaft von Angewohnheiten zu trennen, die mir auf meinem Weg mit Jesus in dieser Welt im Weg stehen. Und da, wo ich das tue, wird Gott das segnen. Segen heißt, habe ich schon gesagt, etwas vermehren, fruchtbar machen oder noch anders ausgedrückt etwas größer machen. Ist das verständlich? Da, wo sich was vermehrt, wird es größer. Und da, wo etwas größer wird, bekommt es auch mehr Bedeutung. Ein Volk, das größer wird oder wurde, das bekam auch mehr Bedeutung. Und dann frage ich mich und dich und uns, mit welchem Recht machen wir uns dann kleiner, als Gott von uns denkt? Hör nicht auf die Stimme, die dir das sagt. Besser und größer kann Gott nicht segnen. Ein Grund, für den wir ihm gar nicht genug danken können. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Und wenn Paulus an die Epheser schreibt, dass Gott uns als seine Kinder mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus gesegnet hat, bedeutet das für dich und für mich, dass wir durch das, was am Kreuz geschehen ist, verändert wurden. Wir wurden zu Bäumen, die ihre Wurzeln zum Wasser hin ausstrecken. Aus Sündern werden Heilige. Wir sind Kinder des lebendigen Gottes, wenn wir Ja zu ihm gesagt haben. Und unser Leben bekommt dadurch nicht nur eine neue Perspektive, sondern eine grundsätzlich andere Ausrichtung, eine andere Bedeutung. Die Ausrichtung ist die Ewigkeit. Und in einem Bibelkommentar habe ich auch die Bedeutung dafür gefunden. Die fand ich sehr schön. Da heißt es nämlich, unser Leben bekommt Herrlichkeitsbedeutung. Wie schön ist das, oder? Herrlichkeitsbedeutung. Dein Leben hat Herrlichkeitsbedeutung. Bedeutung. Warum? Wir sind die Gesegneten des Herrn. Was für eine krasse Botschaft, finde ich zumindest. Und wie schön wäre das, wenn sie für dein Leben heute Morgen eine neue, eine lebensverändernde, eine tiefer gehende Bedeutung bekommen würde. Jesus hat dir eine Würde verliehen, die dir niemand nehmen kann. Kein Mensch und auch kein Wesen aus der unsichtbaren Welt. Und an der wir selber auch nicht kratzen sollten. Du hast eine Bedeutung für Jesus und du hast auch eine Bedeutung für diese Welt. Und das hat Auswirkungen auf unser Leben. 1. Petrus 3, Vers 9. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Wir sollen durch den Segen, den Gott uns zuspricht, diesen Segen auch weitergeben. Wenn ich morgens zur Arbeit fahre, komme ich immer durch die kleine Stadt Kirspe, von Schwelm aus nach Marienheide. Und ich weiß nicht warum, ich kann es euch wirklich nicht sagen. Immer am Ortseingangsschild habe ich den Eindruck, alle Leute, die ich jetzt im Vorbeifahren sehe, denen spreche ich einen Segen zu. Das fängt am Ortseingangsschild an, dieser Eindruck, und am Ortsausgangsschild hört er auch wieder auf. Manchmal geht es auch noch ein bisschen weiter, aber ich habe das irgendwie auf dem Herzen. Wenn ich durch Kirspe fahre, segne aus dem Auto raus die Leute, denen du siehst. Die hören mich nicht, aber ich spreche ihnen zu, dass ganz viele Schulkinder stehen da morgens und sage, hey, Gott segne euch euren Tag. Und dann steht da öfter ein Mann mit seinem Hund, meist treffen wir uns immer so zeitgleich, und sage, hey, Gott segne dich mit deinem Hund. Und ich spreche denen so Segen zu. Jetzt ist das natürlich ein leichtes, aus dem Auto heraus Menschen zu segnen, die es ja eh nicht hören. Ja, das kann man machen. Und es ist auch ein leichtes, diejenigen zu segnen, die man gerne mag. Das fällt uns vielleicht auch leicht. Und dann sagt Jesus, ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne, und ich ergänze mal auch Töchter, eures Vaters im Himmel seid. Segnen, die mich fluchen. Das ist schon eine andere Hausnummer. Bevor ich beim Bibellesebund angefangen habe zu arbeiten, habe ich 30 Jahre lang in der Spedition gearbeitet. Ich habe Schwertransporte disponiert, habe nie auf dem LKW gesessen, habe immer vom Schreibtisch aus die Jungs um den Globus gejagt. Ich habe mehrere Firmen durchlebt und in einer Firma gab es eine Koryphäe für Fahrzeugtechnik. den konntest du nachts aus dem Tiefschlaf holen und dem, wenn den Fahrer anrief und sagte, hör mal, hinten links irgendwie achte Achse oder so, da pfeift irgendwas, dann hat er gesagt, ja, muss an dem Hebel drehen und den Schalter ziehen, dann hört das auf. Und das stimmte. Eine Koryphäe. Wenn wir einen neuen Auflieger kriegten, der war immer an dem Auto dran und guckte, wie funktioniert das, der hat die Zusammenhänge verstanden, begriffen. Was er nicht war, er war absolut keine Koryphäe in Personalführung. Das konnte er überhaupt nicht. Das lag aber auch mit daran, dass jeder, der nicht ansatzweise so viel Ahnung hatte in Fahrzeugtechnik wie er, nichts war in seinen Augen. Die hatten alle keine Ahnung. Und wenn du keine Ahnung hast, was suchst du dann hier? Und das hat er uns auch spüren lassen. Und vor allen Dingen mich, weil ich technisch komplett unbegabt bin. Ist so. Ich wusste, was man mit den Autos machen kann, was man für Ladung draufpacken kann und für welche Ladung man welches Auto nehmen muss, aber was man dann machen muss, damit er sich verlängert, verbreitert, keine Ahnung, hatte ich keine Ahnung von. Das hat er mich spüren lassen. Und zwar eigentlich jeder Arbeitstag, den ich hatte, ein Arbeitstag der Qual, weil ich wieder wusste, wie ich da wieder hinkomme, der wird dir klar machen, dass du eigentlich hier in diesem Land überhaupt nichts zu suchen hast, weil du keinen Plan hast. Und das ging mir echt auf die Nerven. Soweit, dass ich auch nachts manchmal nicht schlafen konnte. Und dann kommt meine Frau, Gott hat mir eine weise Frau geschenkt. Und die hat zu mir gesagt, Friedemann, segne ihn. Ich habe gesagt, nein, das kann ich nicht. Ich kann diesen Mann nicht segnen. Und sie sagt, segne ihn. Ich sage, hör auf, bleib mir weg. Ich kann diesen Mann nicht segnen. Und dann sagt sie, okay, dann segne ich ihn für dich. Dann haben wir uns, ich sehe uns da noch, war irgendwann mal mitten in der Nacht, haben uns hingekniet und sie hat für ihn gebetet, hat ihn gesegnet. Dann bin ich am nächsten Morgen zur Arbeit gefahren, hatte sich nichts verändert, gar nichts. Ich dachte, vergiss es. Und wieder nach Hause gekommen und meine Frau fragte, wie war es und so, vergiss es. Sie sagt, segne ihn. Ich sage, ich segne diesen Mann nicht, das kann ich nicht. Segne ihn. Nein, doch, nein. Ich segne ihn nochmal für dich. Hat sie wieder für ihn gebetet. Ich kam wieder nach Hause, hatte sich wieder nichts verändert. Dann sagte sie, segne ihn. Du musst ihn segnen. Dann habe ich zögerlich zagend mein Herz in die Hand genommen und habe für ihn gebetet. Und habe ihn gesegnet. Wir sind nicht die besten Freunde geworden. Aber es veränderte sich plötzlich etwas zwischen uns. Zum einen, weil ich eine andere Sicht anfing, auf ihn zu bekommen, nämlich nicht den, der mich nur niedermachen will, sondern auch ein Mensch, der da ist, der seine Probleme hat, der seine Fehler hat, der damit nicht umgehen kann und der mir das Leben schwer machen möchte, aber das möchte ich nicht mehr. Ich möchte nicht mehr, dass er mir das Leben schwer macht. Und da habe ich Gott auch drum gebeten. Und dann kam es eines Tages, dass ich saß da so im Büro und dann kommt er rein und sagt, sag mal Friedemann, warst du schon mal auf Island? Ich dachte, was will er denn jetzt von mir? So, nee. Sagt er, da musst du mal hin. Ich bin da jetzt 2 Wochen mit dem Motorrad drüber gefahren. Das ist so cool. Und dann erzählt er mir von seiner Motorradtour auf Island. Und ich dachte, ho, was geht hier gerade ab? Wie gesagt, wir sind nie beste Freunde geworden. Und ich bin auch kurz danach, habe ich gekündigt, bin woanders hingegangen. Aber es veränderte sich was. Es veränderte sich auch in meinem Verhalten ihm gegenüber was. Und ich bin mir 100% sicher, das lag daran, dass ich Segen über ihn ausgesprochen habe. Das sind schwere Verse. Aber ich glaube, sie können uns gelingen. Und warum? Weil Jesus uns genau das alles am Kreuz vorgelebt hat. Und wenn wir als Christen unterwegs sind, sind wir Jünger Jesu, wir sind in seinen Spuren unterwegs und wir sollen so leben wie er. Und dann gehört das mit dazu. Wir sollen nicht richten, sondern wir sollen lieben. Wir sollen nicht verurteilen, wir sollen wertschätzen. Wir sollen nicht die Hölle verkündigen, sondern den Himmel. Wir sollen nicht verzweifeln und resignieren, sondern mit Hoffnung nach vorne schauen. Und nicht mit der Welt gehen, sondern sie verändern. Durch unser Vorleben. Warum? Weil wir die Gesegneten des Herrn sind. Für mich ist das eine lebensbereichernde Aussage. Und eine, die ich zum Schluss jetzt nochmal manifestieren möchte in euren Herzen. Jesaja, der andere große Prophet für das Volk Gottes, darf zum Ende seiner Dienstzeit hin nochmal so richtig positiv aufdrehen und dem Volk so manche Zusage mitgeben, die sie zu dem Zeitpunkt noch nicht sehen konnten oder wollten, je nachdem. Aber vieles davon konnten sie auch noch nicht sehen, weil es Zusagen schon waren für später für Jesus. An einer Stelle darf er ihnen Folgendes ausrichten. Jesaja 49, Vers 16. Ich habe dich unauslöschlich in meine Hände gezeichnet, sagt Gott über das Volk. Das heißt, er hat dich dann nicht mit Tinte in seine Hände reingeschrieben, so wie wir, na ihr natürlich nicht, aber wie ich das früher gemacht habe, speziell, ne? Wo konnte man den am besten hinpacken, alles auf die Hand schreiben? Nachteil bei mir war zumindest, dass ich bei Klassenarbeiten immer angefangen habe zu schwitzen. Wenn man den falschen Stift genommen hat, dann hatte man nur eine versaute Hand, aber irgendwie stand da nichts mehr drin. So ist das bei Gott nicht, sondern da steht unauslöschlich. Was mich daran bewegt, ist, dass diese Hände, in der mein Name unauslöschlich steht, später am Kreuz durchbohrt werden. Und damit sind unsere Namen sind damit nicht ausgelöscht worden, sondern im Gegenteil, es wurde manifestiert. Dadurch, dass Jesus da starb mit deinem Namen in seiner Hand, sagt er, für jeden Namen in dieser Hand hänge ich hier am Kreuz. Schau her, dein Name an diesem Kreuz, alles vergeben, ausgestattet mit Würde, beauftragt, gerettet, gesegnet. Und dieser Segen, der uns zugesprochen wird, gehört besonderen Leuten. Ihr, wir, ich nehme hier mit rein. Und er trägt ein Datum, ihr seid. Und er kommt aus einer besonderen Quelle. Ihr seid die Gesegneten des Herrn. Und er ist mit Gewissheit gestempelt. Ihr seid es. Und er schließt eine schöne Pflicht mit ein, denn dann heißt es am Ende des Psalms, wir loben den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja. Das ist unsere Pflicht, Gott zu loben. Und das sollte uns zumindest in den schönen Momenten unseres Lebens auch gelingen. In den reich gesegneten Zeiten, in denen Gott uns mehr schenkt, als wir überhaupt verdienen und gebrauchen können. Und dann kommt die Kür, ihn dann auch noch zu loben, wenn das Leben nicht so läuft, wie ich mir das wünsche, wenn es wackelt und rumpelt an meinem Lebenshaus und wenn ein Einschlag nach dem anderen mich trifft, Krankheit, Tod, was auch immer, Verluste. Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, nur dir gehört mein Lob, singen wir auch schon mal in einem Lied. Warum? Wir sind die Gesegneten des Herrn. Halleluja. Lasst uns dafür Gott Danke sagen mit einem lauten Amen.